Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute mal Internationalisierung, Expansion. Also, was geht eigentlich in der Förderprogrammatik ab, wenn wir ins Ausland investieren wollen? Also, wenn du größer werden willst, wenn du einen Plan brauchst, hier ist die Anleitung, hier ist die Struktur, hier sind die kleinen Insights zum Thema Expansion ins Ausland. Fördermittel im internationalen Geschäftsverkehr, das heißt zur Expansion im Ausland, aus Deutschland heraus, das machen wir auch super gerne. Warum? Weil das super coole große Konzepte sind. Das sind immer Projekte über 5, 10, 15, 20 Millionen Euro, also nichts unter 5 Millionen Euro. Da lohnt sich der grenzüberschreitende Fördermittelverkehr und Beantragungssystematik gar nicht. Und wir reden hier erstmal von Europa. Es geht auch darüber hinaus, interkontinental, auch da gibt es die Förderung für. Und es geht darum zu sagen, wie kann ich zum Beispiel neue Märkte erschließen? Wie kann ich damit auch die Risiken steuern? Weil Internationalisierung, dazu kommen wir gleich, hat ja ganz andere, sag mal, Gesichtspunkte, als wenn wir hier auf deutschem Holzgebiet bleiben würden. Und natürlich ist das Thema auch, wie strukturiere ich eine Finanzierung für ein internationales Wachstumskonzept? Das ist ja was ganz anderes. Warum? Da fällt die Sparkasse vor Ort aus, da fällt die Volksbank vor Ort aus. Es gibt nur so 3, 4, 5 Großbanken, die das überhaupt beherrschen, das Geschäft. Das sind natürlich unsere Kontakte, da haben wir alle Türen auf. Aber das ist natürlich nichts, etwas, was man am Wochenende mal wegbügeln kann. Also, die Internationalisierung für Unternehmen, das ist so die Erfahrung, die wir haben. Wenn wir fragen, warum wollen sie das machen? Also neue Märkte, das ist eine ganz klare Sache. Neue Kunden, das ist elementar. Neue Wettbewerber, die es gibt im einfachen Markt, also hier in Deutschland, die einen quasi ins Ausland drängen. Oder im Ausland sind Wettbewerber, die nach Deutschland reinverkaufen und unter anderen Kostengesichtspunkten arbeiten. Das ist immer wieder ein Riesenthema. Und natürlich heißt es aber auch neue Risiken. Zu den Risiken komme ich auch nochmal gleich. Wir haben so einen 5-Schritte-thematischen Beitrag hier gemacht, damit du da ein bisschen besser durchkommst. Das ist meistens interessant für echte CFOs, CEO oder auch für Aufsichtsräte oder für international tätige Geschäftsführer oder für den Chef, der sagt, super, das Federkonsulting, das hier mal auf den Tisch bringt, das ist genau meine Welt. Wie funktioniert eigentlich das, auf was muss man eigentlich grundsätzlich achten? Also es geht hier um grundlegende Sachen und deswegen Förderprogramme können das internationale Geschäft wesentlich erleichtern, aber es ist immer noch eine Managemententscheidung und es ersetzt auch keine Konzeption. Das Geld folgt einer Konzeption, gerade in der Internationalisierung. Im grenzüberschreitenden Verkehr ist das mit dem Geld eine ganz andere Liga. Da sind ganz andere Rahmenparameter zu beachten, als wenn wir auf deutschem Hoheitsgebiet bleiben. Also, der erste Schritt ist, und das ist wirklich das Elementarste, ist eine klare Internationalisierungsstrategie zu entwickeln. Nicht mal nebenbei, sondern im Regelfall gibt es dafür ein extra Team. Wir sind regelmäßig in solche Teams eingebunden. Das muss nicht gleich der Automotive-Konzern von der Börse sein. Das gibt ganz viele Hidden Champions in Deutschland. Die sind nicht mehr in der Nähe von der Börse, machen hunderte Millionen von Euros, auch Milliardenumsätze, ob im Stahlbereich, im Automotive-Zuliefererbereich und sonstiges. Und da sind wir in dem Projektteam involviert und da testen wir parallel, wenn die internationalisieren wollen, von der ersten Sekunde an, wie das am besten so strukturiert werden kann von der Informationsaufbereitung, dass da auch die Förderung greifen kann. Warum? Da sind ja alle schlaue Geschäftsführer und Vorstände und Aufsichtsräte, die haben auch kein Geld zu verschenken. Und wenn es dann eine Möglichkeit gibt, über bestimmte Förderprogramme die Internationalisierung finanziell besser zu strukturieren, dann ist das deren Pflicht. Warum? Das hat was mit Vermögens- und Untreue-Thematiken zu tun und Compliance-Recht ist eine ganz andere Liga, weiß ich. Damit wird sich der Handwerker nicht beschäftigen. Brauchst auch nicht zuhören, wenn du Handwerker bist, außer interessiert dich. Das ist auch nicht despektierlich gemeint. Aber da sind ganz andere rechtliche und Legal- und auch Steuer-Thematiken mit zu betrachten. Deswegen ist das immer auch für größere Projekte, weil alleine die Beraterhonorierung ist da schon immer sechsstellig. Das geht gar nicht anders, weil da sind ganz viele Sachen auch im Kapitalfluss zu berechnen. Gibt es eine Tochtergesellschaft im Ausland? Oder wird das die Mutter in Deutschland machen? Oder wird ein Konzern ab Carve-out gefahren? Da sind 1000 Sachen gefragt, um überhaupt zu starten. Also erster Punkt nochmal, klare Internationalisierungsstrategie ist Voraussetzung und vor jeder Förderung, die wir da haben, steht ein strategisches, sagen wir mal, kleines Fragenkonzept. Und die erste Frage ist, warum genau wollen Sie in diesem Markt? Warum? Weil die Förderschulde das fragt. Warum wollen Sie in diesem Markt? Warum? Die gehen ja auch ein höheres Risiko mit ein, ins internationale Geschäft zu finanzieren. Die wollen also genau wissen, was geht ab und welches Problem lösen Sie dort? Dann sage ich, wieso Problemlösung? Ich sage, ja, was wird da gelöst? Warum bauen Sie da hin? Was soll da passieren? Warum gehen Sie ins Ausland? Ist doch ein Risiko. Also wird das Risiko ja abgewägt worden sein mit irgendwelchen Vorteilen. Das ist das Problem, was viele nicht erkennen. Es muss klar Hand und Fuß haben, sonst wird das nichts. Und vor allen Dingen, was unterscheidet Sie vom Wettbewerb an dem Standort, wo Sie da ins Ausland wollen? Da könnte ja auch ein anderer aus China kommen und baut dann ein Werk nebenbei. Und wenn das aber besser und billiger ist, dann haben Sie zwar eine Investition im Ausland. Problem ist, bei Ihnen will keiner arbeiten oder Sie müssen tierische Lohnkostensteigerungen in Betracht ziehen. Dann haben Sie auch vielleicht keine Lust drauf. Also die Frage ist viel, viel globaler zu sehen, als nur zu sagen, ja, ich mache im nächsten Dorf ein neues Werk auf. Dann, welche Eintrittsbarrieren gibt es? Dann sagen Sie, was heißt das denn? Ich sage, ja, was gibt es da für Schwierigkeiten, in das Land oder in diese Gegend zu investieren? Welche Auflagen müssen Sie erfüllen? Greift das EU-Recht da ein? Was ist mit Steuerrecht? Haben Sie irgendwie bei sich selber den Wirtschaftsprüfer schon tagtäglich an Bord, der das permanent mitprüft? Haben Sie vielleicht Währungsrisiken, die Sie nicht bekannt sind? Haben Sie vielleicht, ich sag mal, kritische Infrastruktur, die vor Ort nicht so stabil ist, die Sie aber auf jeden Fall brauchen? Wir hatten ein großes Fabrik, also ein Produktionsunternehmer, der hat sich dann ein eigenes E-Werk noch dazu gebaut, damit er permanent mit Strom versorgt wird. Natürlich hat er auch andere teilhaben lassen, aber das hat nochmal 40 Millionen Euro mehr gekostet. Die gesamte Infrastruktur, Straßen, Leitungen öffnen, Genehmigungsverfahren, da brauchst du auch Personal für, um so ein Ding überhaupt zu unterhalten. Aber das hat sich immer noch gelohnt, das kannst du dir ja vorstellen, wie hoch die Investition war, das mit dem Strom gleich mit zu korrigieren, anstatt zu sagen, na ja, wir haben 3 bis 4 Mal am Tag für 2 Stunden Stromausfall und können nicht produzieren. Also das meine ich mit Eintrittsbarrieren. Was muss man vorher bedenken, damit das eigentliche Investment abgesichert ist? Denn Förderstellen achten besonders, will ich auf ganz aus der Erfahrung. Die haben so 3 Punkte. Ist das plausibel oder ist das eine Liebelei? Also macht das Sinn, was da steht? Ist das nachhaltiges Geschäftsmodell? Also ist das, was da gemacht werden soll, auch über Jahre hinweg produktiver Wirkfaktor? Oder was soll das werden? Soll das vielleicht eine steuerliche Abschreibung sein? Dann wird das mit Förderprogrammen nichts. Also Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell ist elementar an dem Standort, wo das da gebaut werden soll, egal ist erstmal wo auf der Welt. Und ist die Umsetzungsmöglichkeit eben realistisch? Wenn das heißt, ja, wie soll ich das beweisen? Genau, es muss ein Plausibilitätskonzept vorher erstellt werden, vielleicht auch geotechnisch. Das heißt also, du hast so eine Art Erkundungsteam vorher dahingeschrieben, also hingestellt und hinbestellt, um zu erfahren, was da geht. Du hast, bevor du überhaupt eine Finanzierung startest, schon geguckt, wer ist da der andere Sprechpartner für den Landkauf vielleicht, wenn du was Land kaufen willst. Wer liefert da die Halle, wenn das eine Halle sein soll? Kann man da vielleicht was Gebrauchtes kaufen? Wie ist die rechtliche Lage? Wie lange dauert das Ganze? Brauche ich einen Notar vor Ort? Brauche ich einen Übersetzer? Welches Recht gilt da eigentlich? Wie ist die Finanztransaktion? Wo sind die nächsten Infrastrukturmaßnahmen? Wie komme ich eigentlich dahin? Gibt es da eine Autobahn oder eine Landstraße? Was ist bei Sommer, Frühling, Herbst und Winter? Wie verändern sich da die Lagen überhaupt an dem Standort? Gibt es irgendwelche klimatischen Sonderzonen darum? Wie ist dann die Zulieferungsstrecke für das, was ich da produzieren will? Wie schnell kommt dann die Ware dahin? Brauche ich eine Ware? Was ist mit der Infrastruktur für die Mitarbeiter? Was ist mit Fortbildung? Was ist mit Absicherung? Was ist mit Arbeitsrecht? Was ist mit Steuerrecht vor dem Ort? Und 1000 solcher Sachen gehören zu einem Umsetzungskonzept. Du siehst also, das hat nichts mit Standard-Invest zu tun, sondern da geht es wirklich um die Wurst. Deswegen haben wir auch nur Projekte ab 5 Millionen. In der Regel sind das alles 8-stellige Projekte oder auch 9-stellig. Ja, wir haben auch ein Werk mit Infrastruktur und mit allem Zip und Zap für über 1 Milliarde gehabt. Da waren wir aber nur ein kleiner Beraterpart. Wir haben uns irgendwie um 600 Millionen gekümmert und den Rest hat der Konzern selbst gemacht. Das ist aber eine andere Variation. Die meisten machen eine Werkseinheit von 60 bis 80 Millionen Euro und dann wird das Ganze fremdfinanziert oder mit Eigenkapitalstrukturen am Kapitalmarkt gegengesteuert. Also du siehst, um sowas vorzubereiten, hast du meistens 1-2 Jahre Zeit. Meistens, kann auch schneller gehen, aber es ist so. Und du hast ein Team dafür, das das Ganze macht. So, zweiter Schritt. So typisch förderfähige Aktivitäten. Das wollen die meisten wissen, ist das förderfähig? Ja, es gibt zum Beispiel etwas, und jetzt Festhaltung. Für den internationalen Kontext gibt es wirklich Markterschließungsmaßnahmen. Es kann sein, dass es für Markterschließungsmaßnahmen dementsprechend auch schon einen Zuschuss gibt. Kann sein, muss nicht sein. Oder sogar eine Finanzierung. Warum? Die kostet dann meistens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800.000 Euro sowas. Alleine die Vorbereitung für so eine Markterschließung, das ist ja Standard, das ist ja schon Minimum. Das kann sein, dass man das refinanzieren kann. Oder vielleicht gibt es Messeauftritte in dem Land, die man im Vorfeld quasi zum, ich will nicht mal sagen, zum Abstimmen nutzt. Warum? Du kannst ja sagen, in 3 Jahren will ich irgendwo, was ich in Afrika was machen oder in China oder sonst wo. Und nimmst dieses Jahr schon an der Messe teil, um mal so ein Gespür zu bekommen, sag mal, was geht da eigentlich ab? So eine Art Vorprüfung. Du könntest mit Prototypen arbeiten, also solche Themen. Dann haben wir natürlich das Thema, so die Beratungsleistung zur Internationalisierung kann förderfähig sein. In den meisten Fällen ist es es nicht, aber ich will es hier nicht verschweigen. Manchmal geht das. Dann das Thema schon von Vertriebsstrukturen. Also das heißt, bevor du überhaupt eine große Investition von mehreren 10 Millionen Euro da triffst, kann es ja sinnvoll sein, eine Mannschaft zu haben, die aus Deutschland heraus gelenkt wird, das haben wir ganz oft, um in diesem fremden, weiten, entfernten Land schon mal Produkte an den Mann zu bringen, zu erkennen, sag mal, wie funktioniert so das Käufermentalitätssystem in dem Land, wenn du das vor Ort verkaufen willst. Wenn du sagst, nee, ich habe nichts vor Ort zu verkaufen, ich will ja nur produzieren und dann wird die Ware nach Deutschland geschickt, dann brauchst du das mit der Vertriebsstruktur nicht beachten. Aber ganz viele haben wirklich dann vor Ort eine Absatzstrecke und die machen vorher einen Test, bevor dafür 40, 50, 70 Millionen im Werk hochgefahren wird. Dann haben wir das natürlich ganz klassisch, wir haben eine IPEX, also wir haben eine Förderbank, die sich nur um Auslandsinvestment kümmert. Warum? Die kennt sich ja aus, nicht kennt, sondern ist Profi für grenzüberschreitendes Investment. Warum? Es gibt ein Förderprogramm, das ist kein Finanzprogramm, das ist ein internationales Schutzprogramm für Investitionen im Ausland. Jetzt kurz festhalten, es gibt es wirklich. Wir haben Kunden, die haben in Afrika ein Werk, da werden Teigdinge hergestellt und in diesem Land gibt es aber immer wieder mal kriegerische Auseinandersetzungen. Unser Kunde ist davon fast 800 Kilometer weg, also ganz, ganz, ganz weit weg. Aber trotzdem gibt es ein Förderprogramm, das wird hier in Deutschland über verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durchgeprüft, für das internationale Projekt, das leiten wir dann auch noch mit ein, um zu gucken, sollte die Investition, die der deutsche Unternehmer dort vorzieht, durch kriegerische Akte zu einem Untergang kommen, dann greift hier in Deutschland eine Sicherheitsgarantie. Das ist jetzt ein bisschen komplex, ich weiß, aber damit du siehst, wow, das habe ich ja noch nie gehört für Deutschland. Ja, für Deutschland gibt es das auch nicht. Das gibt es nur für Unternehmen aus Deutschland, die ins Ausland investieren, um dort quasi dann Arbeitsplätze schaffen und hier gleichzeitig in Deutschland Arbeitsplätze sichern. Unter dem Motto, wenn wir dort vor Ort nicht investieren und die Teiglinge zum Beispiel nicht von Afrika nach Deutschland bekommen, dann können wir hier die Produktion nicht mehr aufrechterhalten, kostenmäßig, weil es einfach so teuer wird. Dann müssten wir hier schließen und dann sagt die Regierung, aha, wir schaffen also eine Sicherung in Deutschland, indem wir dort im Ausland investieren und das fließt nach Deutschland zurück. Aber das ist das ein Riesenthema. Nur, dass wir es mal angerissen haben. Also das ist sehr viel komplexer. Es geht also um Finanzförderprogramme, um Schutzförderprogramme, um Zuschüsse zu beratenden Leistungen, um Finanzierung von Markterschließungsgegenden und all diesen Dingen. Das ist also wesentlich breiter aufgestellt und hat für dich eine Chance zu sagen, Mensch, daran denke ich jetzt mal. Wenn du es vorher noch nicht getan hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Dann gibt es ein drittes Paket, also einen dritten Schritt, und zwar die Exportfinanzierung und Absicherung. Warum? Neben den Zuschüssen, die dafür existieren können und Förderprogrammen, es gibt ja Exportkreditsicherung. Da das Ganze aber mit Finanzierung zusammenhängt, muss das ja vorher vom Geschäftsmodell her abgeprüft werden. Das heißt, wir sitzen in dem Team da dran und sagen, Mensch, alles klar, wie soll denn überhaupt das ganze System da funktionieren? Also wie kommt das, was wir da im Ausland produzieren, nach Deutschland, wenn es nach Deutschland kommen soll? Die meisten produzieren halt im Ausland und lassen das nach Deutschland einsetzen. Dann wird es ja nicht intern geprüft. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht eine Kooperation im Ausland habe oder nur eine Teilhabe, weil das rechtlich nicht anders geht. Dann brauche ich ja Import. Das heißt, ich muss aus dem Ausland eine Exportlieferung fahren nach Deutschland. Und wie mache ich diese Exportabsicherung, wenn ich es unter Kredit gestellt habe? Das sind sehr komplexe Sachen, macht auch nicht jede Bank. Im Regelfall gibt es in Deutschland so 2, 3 Banken, die das gut machen können. Dann war es das. Was ist mit Garantien? Warum? Wenn ich vielleicht Containerware habe, die hochwertig ist, dann ist die ja ein paar Tage auf dem See, also auf Wasserstraße. Und gleichzeitig müssen wir uns in Deutschland darauf verlassen, dass wir damit keinen wirtschaftlichen Schiffbruch erleiden. Das heißt, die Gesellschaft hier in Deutschland, die Muttergesellschaft, die vielleicht im Ausland eine Exporteinheit hat, die nach Deutschland importiert, muss ja den kompletten Finanzierungsweg auch über die Ware refinanzieren und strukturieren und vor allen Dingen absichern. Das heißt, dafür macht man sich ja vorher Gedanken, warum. Das kostet wiederum Geld, nicht für die Beratung, aber für die Absicherung. Das muss ja in das gesamte Vehikel eingepreist werden, damit man dann in Deutschland einen Endverbraucherpreis hat oder einen B2B-Kaufpreis hat. Und wenn man das vorher nicht prüft und die Kosten vergisst, dann macht das Geschäft halt keine Gewinne damit. Dann das Gleiche, überhaupt alles, was im Ausland geschäftstätig wird, da braucht es ja eine Finanzierung für. Wie mache ich die Vorfinanzierung denn für die Mitarbeiter dort vor Ort, wenn ich noch gar nicht produziert habe? Das ist für viele ein Riesending. Warum? Da wird über ein, 2 Jahre was gebaut und da fehlt die Kohle. Warum? Es wurde vorher nicht dran gedacht. Ist echt schon passiert. Ich frage mich mal, wie kann das angehen? Aber das ist passiert. Und da muss man halt gucken, wie kriegt man das so gesteuert, dass man die Zeit, wo noch nicht produziert und noch nicht Geld verdient wird, trotzdem vor Ort halt die Mitarbeiter dann auch dementsprechend rechtlich ordentlich entlohnt werden können, weil die dürfen nicht drunter leiden, sonst geht das ganze Werk ja kaputt. Es muss ja kein Werk sein, aber es als Beispiel. Das heißt also, das Thema Exportfinanzierung, das adressiert das Thema Zahlungsausfallrisiken, das berücksichtigen wir mit. Die politischen Risiken habe ich gerade ja schon als Beispiel genannt und auch die langfristigen Finanzierungen von Investitionsgütern. Das ist alles alleine nur das Thema Financial-Bereich, damit einfach eine planbare Liquidität, und das ist das Kernthema, bei den Förderprogrammen vorherrscht. Warum? Jeder Antrag auf ein Förderprogramm braucht eine aussagekräftige Liquidität und Finanzplanung. Natürlich mit Geschäftsmodell, mit einem Zip und Zap, aber die Zahlen sind ja nur trocken auf Papier. Das heißt, da muss Beweismaterial unterlegt werden, wie das im Ausland funktioniert. Denn wenn du keinen Plan dafür hast, für Europa, für Interkontinental, dann kannst du auch nicht merken, wenn du von dem Plan abweichst. Wir haben schon ganz viele Anfragen gehabt, zu sagen, ja, wir wollen international expandieren, am besten gleich in den und den und den und den Ländern. Das heißt, sie wollen in 11 Länder gleichzeitig expandieren. Von Deutschland hinaus, ja, wir wollen in 6 wollen wir Produktionsstätten machen, bei 5 wollen wir nur Vertriebsstrukturen machen und so, und dann machen wir später Franchise und fliegende Pferde. Ich sage, haben Sie denn erstmal ein Land schon mal geprüft? Wie? Ich sage, ja, haben Sie mal eins von den 11, die Sie da im Fokus haben, sind Sie da schon mal in Vorleistung gegangen und haben da schon mal alles durchgecheckt? Haben Sie da einen Rechtsanwalt vor Ort, einen Wirtschaftsprüfer? Haben Sie, was ich, PwC gefragt oder EY oder Roland Berger oder 1000 Sachen? Wen haben Sie denn da vor Ort, der Sie da berät? Ja, gar keinen. Ich sage, wie wollen Sie das denn umsetzen? Ja, ich wollte eine Tochtergesellschaft gründen und dann wollen wir da starten. Ich sage, und rechtlich? Wie? Ich sage, und steuerlich? Wie? Ich sage, ja, was hat denn Ihr Berater hier in Deutschland gesagt, der Steuerberater? Ja, der weiß davon noch gar nichts. Ich sage, ja, das können Sie ja mal ganz vergessen. Da brauchen Sie erstmal vorbereitende Maßnahmen. Warum? Nachher schlägt noch irgendwie eine steuerliche Negativität in Ihre deutsche Geschäftsmodalität ein. Und dann haben Sie hier aber eine lustige Diskussion mit dem Finanzamt. Und dann haben Sie hier Vorauszahlung, Geldwäsche, jetzt 1000 Sachen zu regeln. Kontoeröffnung ist ja auch nicht in jedem Land sofort machbar. Das muss man erstmal alles prüfen. Oder es werden Haftungselemente von Ihrer Muttergesellschaft gebraucht. Ist uns selbst passiert für Dubai. Das hat für uns Monate gedauert, bis wir das alles hinbekommen haben. Und nicht, weil wir zu deppert sind, sondern weil einfach rechtliche Gegebenheiten dafür sorgen müssen, dass das Ganze im Kapitalfluss nicht nach Geldwäschegesetz verboten ist. Warum? Wir müssen, das wird ja auch passiert sein, alles über 10.000, also aktuell schon über 9.000 bei uns aus dem Ausland, müssen wir bei der Bank schon, das sieht das Gesetz aber so vor, schon frontab melden, präventiv. Wenn wir wissen, da kommt Geld aus dem Ausland, dann melden wir unseren Banken schon, alles klar, da kommt Geld aus dem Ausland, das gehört uns. Und wir melden es auch dem Finanzamt in einem Monat automatisch selbstständig. Damit auch schon gar nicht geklärt, ungeklärt ist, dass das irgendwie so Überraschungszahlungen sind und wir irgendwelche Transaktionen starten, die da nicht gelaubt sind. So, jetzt hast du aber einen riesen Laden. Vielleicht hast du da tausende Transaktionen im Monat. Das muss ja alles vorher mal durchdacht werden, sonst kann ja die Förderstelle nicht sagen, super, Sie haben da zwar eine tolle Idee, aber wie das Geld zurückkommt, wissen wir nicht. Also du siehst, also das ist ein Riesenthema. Also, vierter Schritt, dann sagen einige, oh, was ist das jetzt noch? Ja, die Risiken realistisch bewerten. Das Wort realistisch ist hier ein Lacher, ich weiß warum, das wird ja alles gerade gemacht, aber es nennt sich einfach so, auch in den Förderprogrammen, eine Realistik-Bewertung, also eine realistische Bewertung auf die möglichen Risiken. Das heißt, ein paar habe ich angesprochen, aber ich will es mal ausführen. Währungsrisiken, das ist ein Riesenthema. Bleibst du bei Euro oder hast du eine andere Landeswährung? Kannst du changen? Kannst du Fremdwährungskonten? Musst du die einrichten? Da hast du schon welche. Wenn du was in Amerika machst, brauchst du ja ein Dollarkonto. Wenn du was in China machst, brauchst du vielleicht ein Yen-Konto. Gar keine Ahnung von. In Japan ist Yen. Also dementsprechend die verschiedensten Währungen in den thematischen drin. Ich bin nicht der Profi für jedes Land, wie du gerade gemerkt hast, von den Währungen her. Aber entscheidend ist doch, dass du das weißt. Du brauchst diese ganzen Informationen. Wir machen die Finanzierungsstrukturierung und dann ist der Rups gelutscht. Dann das Rechtssystem vor Ort, die Logistik, Ware rein raus, Zulieferung rein raus, Containererlaubnis, Zoll. All diese Themen müssen ja einer Risikoprüfung unterlegt werden, damit im Vorfeld, bevor wir die Förderprogramme starten, dieses alles geklärt wird. Kulturelle Unterschiede sehe ich immer wieder und auch politische Rahmenbedingungen ist ein Riesenthema. Warum? Fördermittel mindern nicht die Notwendigkeiten, Verträge sauber zu gestalten. Die Vertragsgestaltung wird nicht ersetzt, weil du eine gute Förderprogrammberatung von Federkonsulting genießen kannst, sondern das muss vorher geregelt werden. Die Partner vor Ort sorgfältig auswählen. Lieber einfach mal die Besten bezahlen, als irgendwie so halbgare Amateure. Um das Risiko breit abzusichern, heißt auch, mit dem Versicherungschef in einer international tätigen Assikuranz sprechen. Das heißt, vielleicht ist das, was du dir jetzt als Makler im Haus hast, im Unternehmen, nicht der richtige Ansprechpartner, wenn du internationalisieren willst. Warum? Da gibt es ja ganz andere Anforderungen dazu, zu sagen, okay, ich muss das international absichern. Das ist ja das Hauptthema. Das heißt, du brauchst vielleicht eine andere Beratergesellschaft für deine Absicherungskombination. Vielleicht brauchst du noch eine DNO-Police für den Geschäftsführer vor Ort, der hier in Deutschland aber ansässig ist. Wie machst du das mit dem Arbeitsrecht? Hat der hier einen Arbeitsvertrag und wird entsendet? 1000 Sachen sind zu klären. Du merkst also, deswegen sind die Projekte so groß und es lohnt sich kein 300-500-Euro-Projekt sowieso. Letzter großer Schritt, damit du siehst, was das gehört alles zum Thema Fördermittelberatung. Ich sage, ja, wir guiden hier da und da Stücke, aber du siehst, es sind ja viel mehr Profis notwendig als nur wir von der Förderung oder nur der Steuerberater oder nur der Wirtschaftsprüfer. Da hängen ja zig Sachen drin, die aber alle in diesen Förderantrag mit reinlaufen oder mehrere sind es meistens. Ob jetzt Zuschuss, Eigenkapitalverstärkung, Fremdkapitalfinanzierung, Fremdkonten, alles das Gleiche. Also letzter Part ist die organisatorische Voraussetzung. Die organisatorische Voraussetzung. Das ist immer wieder ein Fallbeispiel des Wahnsinns. Warum? Hast du einen internen Verantwortlichen? Hast du einen Ansprechpartner, der sagt, pass auf, ich bin hier die Nummer eins. Das ist mein Assistent, egal ob ich im Urlaub bin oder nicht, das Projekt läuft weiter. Ich habe alle Fäden in der Hand. Den musst du haben, am besten zwei im Ersatz. Am besten auch in der Sprache des Landes, in das überhaupt expandiert oder internationalisiert werden soll. Der muss freigestellt werden, das ist eine Stabsstelle, der kostet dich locker 100, 150.000 Euro, alleine diese Person im Jahr, plus Assistenz, plus Flugkosten, plus Hotel, plus. Dann braucht derjenige eine Sprach- und Marktkompetenz, das heißt, am besten kennt er sich schon vor Ort mit den ganzen Geflogenheiten aus. Am besten hat er vielleicht schon vorher ein Netzwerk oder ihr investiert Geld und Zeit, um vor Ort ein Netzwerk aufzubauen. Dann braucht das Ganze natürlich extrem belastbare Prozesse. Das heißt, nur mal in Gedanken so ein Projekt durchzuspielen, führt zu keinem Erfolg. Es braucht wirklich von A zu B, von vorne bis hinten eine komplette Struktur. Wir haben natürlich hier eine Prozessentwicklung dafür, weil wir über Jahre schon sowas machen für das Thema der Förderung und Finanzierung. Aber du brauchst dazu noch, und das machen wir meistens gleich mit, also mit verschiedenen Partnern dann, also parallel, die steuerliche Sache, die Legal, also die rechtliche Sache, das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Warum? Weil alle Förderprogramme danach schreien. Umwelt, Nachhaltigkeit. Ob du von Deutschland nach Amerika investierst, nach Frankreich, nach China, nach Japan, nach Israel, nach sonst wohin, nach Polen, nach Tschechien, nach Norwegen, Dänemark, völlig egal. Selbst wir haben ein Projekt mit einem großen Automotive-Konzern in Chile gemacht, mit einem weiteren Lieferanten aus Amerika, mit einem und einer Softwaresteuerung und chemischer Verwaltungssoftware, die sich um chemische Prozesse kümmert, hier aus Deutschland. War ein 30-Millionen-Projekt. Und da gilt das Gleiche zu. Das heißt, der Lead, also der das Projekt gestemmt hat, war hier aus Deutschland, im Ausland in Chile, da war das Grundstück von der chilenischen Regierung. Der Besitzer und Nutzer und Pächter kam aus Texas und hier aus Deutschland kam das Verfahren. So, und das alles unter einen Hut zu bringen und so eine Finanzierung aufzubringen, das braucht halt eine gewisse Ansprechpartnerqualität, der auch die Prozesse 1A abstimmt. Warum? Da kann man sich einfach keine Diskussionsfehler erlauben und mal rumspielen. Das finde ich immer wieder schrecklich, da werden Gelder verbrannt. Leider. Obwohl wir sagen, lassen Sie es nach, wir müssen das so und so machen. Deswegen, ich kann nur darum bitten, wenn sowas ansteht, frühzeitig melden, weil die Managementleistung bleibt einfach entscheidend. Die Managementleistung bleibt entscheidend. Das ist ein Strategiewerkzeug, die Finanzierung damit aufzusetzen. Warum? Da soll ja was strategisch im Unternehmen bewirkt werden und die Finanzmittel sind dann einfach Mittel zum Zweck. Aber vorher muss das Management dafür auch aufgestellt sein, um zu gucken, halt, ne, Markteintrittskosten, Risiken absichern, Finanzierung strukturieren, all diese Themen gehören zusammen. Also, wenn du ein Thema hast, Internationalisierung, super cool. Du weißt jetzt, alles klar, alles unter 5, eigentlich unter 10 Millionen ist eigentlich unwirtschaftlich in der Regel. Gibt mal Ausnahmen, aber der Trend geht eher größer raus, weil sich auch Deutschland internationaler aufstellen muss. Also die deutschen Unternehmen müssen sich internationaler aufstellen und nicht irgendwie Kooperationen mit irgendwelchen Ländern schließen, die am Ende dann die Technik nur noch absaugen, sondern es muss dazu führen, dass wir schneller und besser in der Innovation, in der Personalpolitik, im internationalen Geschäft bleiben. Und deswegen wächst das Thema Internationalisierung so. Die Förderbanken sind dafür aufgestellt, die Förderprogramme sind auch besser ausgerüstet. Also, es liegt an dir, eine Entscheidung zu treffen, wenn du Lust hast. Melde dich einfach bei uns, federconsulting.com oder drumherum hier auf dem Video, auf dem Beitrag, auf dem Blog, auf dem Post, wo auch immer, werden Kontaktadressen zu sehen sein. Wir sind einfach zu erreichen, Federconsulting GmbH. Dann wirst du uns sehen und hören und dann wollen wir gerne ein erstes Austauschgespräch führen. Ich würde mich freuen. Hier war der Kai Schimmelfeder. Viel Spaß und alles Gute. Ciao.
Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft!